Heute, vor 81 Jahren, also am 12. März 1945, werfen über 1.100 britische Bomber rund 4.800 Tonnen Bomben über der Ruhrgebietsstadt Dortmund ab. Bei dem schwersten Einzelluftangriff auf eine europäische Stadt während des Zweiten Weltkriegs wird die Innenstadt zu 90% zerstört. Zehntausende Menschen sterben, die Infrastruktur Dortmunds bricht vollständig zusammen und zahlreiche historische Gebäude gehen unwiederbringlich verloren. Tja, und weil Geschichte häufig deprimierend sein kann, die Gegenwart aber auch nicht besser ist, flüchten wir uns lieber in eine märchenhafte Welt aus Sagen und Mythen. Und damit herzlich willkommen zu einer sagenhaften Folge Lehrersprechtag mit dem legendären Martin Pieler,
dem fabelhaften Alex Batzke
und unseren fantastischen Gästen Lisa Krosse
und Lydia Münstermann.
Herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das ist echt mal eine ganz besondere Folge. Also schön, wirklich schön, dass ihr da seid. Ich habe mich richtig drauf gefreut.
Das ist mein erster Podcast, wo ich drin bin. Deshalb freue mich, da zu sein.
Ja, aber es ist nicht dein erster Podcast, den du von uns hörst tatsächlich, das erste Mal, dass wir dich hören. Aber ja, normalerweise reden wir ja so über Allgemeines, was so passiert ist in der Welt, so. Ganz kurz, da ist ein Meteor auf ein Haus gekracht. So ein Meteorit.
Und das, also ich finde immer, also wir leben in einer Zeit, also vor, weiß ich nicht, 15 Jahren wäre das ja jetzt Sondersendung, News, dies, das, alles und jetzt so, ja, okay, das halt auch.
Das jetzt auch noch, genau.
Aber wäre es nicht, ich hätte jetzt vorgeschlagen, vielleicht erklärt unsere Gäste mal kurz, wer sie sind, bevor wir oder du dich hier schon wieder in so Weltraum-Monologe.
Okay, können wir machen.
Tiefs. Also, wer seid ihr und wo kommt ihr her?
Ich fange einfach mal an. Ich bin Lisa, ich komme aus Essen und ich kenne den Lehrersprechtag halt, weil ich bei einer Vision ganz lange gearbeitet habe, der wunderschönen Plattform, wo der Lehrersprechtag unter anderem auch veröffentlicht wird. Genau.
Lydia? ich bin Lydia. Ich wohne auch aktuell in Essen, komme aber gebürtig gar nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern aus dem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück und bin fürs Studium hier hingekommen. Und ich kenne sowohl Lisa als auch den Lehrersprechtag auch von NRVision. Habe da auch einige Jahre gearbeitet und ja, freue mich, dass wir heute hier sind.
Ja, voll spannend. Und warum wir euch eingeladen haben, hat auch so ein bisschen mit NRVision zu tun, aber ist vor allem euer Masterprojekt, was ihr zusammen gemacht habt, über Sagen im Ruhrgebiet. Und genau. Da wurde ich hellhörig, als NRVision das nämlich irgendwie im Newsletter mit drinstehen hatte und ich dachte so, ach, das ist ja spannend, das ist ja cool, da müssen wir mal drauf eingehen. Und ihr habt also einen Film gemacht über Sagen im Ruhrgebiet, mit dem Titel Sagen im Ruhrgebiet von glühender Kohle und wachsamen Hähnchen. Und wisst ihr was? Auf der NRVision-Seite steht das so schön geschrieben, was diesen Film ausmacht, oder beziehungsweise so der Inhalt des Films. Deswegen lesen wir das mal kurz vor. Die machen das immer so schön, dass sie das nochmal so aufbereiten.
Das Ruhrgebiet bringt man in erster Linie mit Industrie und Bergbau in Verbindung. Jedoch ranken sich auch einige Sagen und Legenden durch seine Geschichte.
Lisa Krosse und Lydia Münstermann untersuchen die mystische Seite des Ruhrgebiets. Dabei geht es unter anderem darum, wie der Legende nach die Kohle im Ruhrgebiet entdeckt wurde. Auch der Zwergenkönig Goldemar wird zum Thema. Und was hat es eigentlich mit dem goldenen Hähnchen in der Essener Innenstadt auf sich?
Sagen im Ruhrgebiet ist der Master-Abschlussfilm von Lisa Krosse und Lydia Münstermann. Entstanden ist er im Rahmen des Studiums Literatur und Medienpraxis an der Universität Duisburg-Essen.
Ja.
Wow.
Und da war ich hooked. Da wollte ich mehr drüber erfahren. Deswegen, deswegen seid ihr jetzt hier. Bevor wir uns ausführlicher diesem Werkel widmen, Aber Achtung, Spannungsbogen, müssen wir mal kurz unsere Rubriken noch mal ganz kurz abfrühstücken, die wir sonst so in der Folge haben. Ihr kennt das. Wir haben ja immer den Klopper der Woche. Und der darf auch in dieser Folge nicht verloren gehen. Damit wir ihn nicht vergessen irgendwie, wenn wir gleich, wer weiß wie, in Sagen, Märchen und Mythen abtauchen, dachte ich, machen wir den vielleicht direkt jetzt am Anfang weg. Habt ihr irgendwelche lustigen Anekdoten aus der Schulzeit?
Wir haben uns überlegt, wir brechen mal heute ein bisschen mit dem Format, weil wir sprechen ja über was, was wir in der Uni gemacht haben. Von daher haben wir überlegt, nehmen wir auch einfach eine Story aus der Uni. Und wir sind tatsächlich nicht im gleichen Jahrgang gestartet, haben aber ein Erlebnis, was irgendwie gefühlt in jedem Jahrgang das gleiche ist. Und zwar gibt es immer eine Exkursion nach Berlin. Und ich habe das Gefühl, die eskaliert einfach immer so ein bisschen. Also in unserem Jahrgang, wir sind abends noch in einem Park gewesen und dann irgendwie auf so einem Rave, auf so einem Flakturm gelandet. Ja, ein paar Leute haben es den anderen Tag dann auch leider nicht mehr zu den Veranstaltungen geschafft. Und am nächsten Tag haben wir dann erfahren, dass unser Dozent sich abends auch abgeschossen hat. Das heißt, der war am nächsten Morgen auch nicht so ganz fit. Von daher waren wir so eine komplette Hängertruppe eigentlich den nächsten Tag. Ja, und ich glaube, bei Lisa war das sehr ähnlich.
Genau, dieser selbe Dozent hat einige Jahre zuvor, als wir in Berlin waren, noch mit einem Autor abends feuchtfröhlich zusammengesessen, scheinbar bis ganz früh am nächsten Morgen, hat seine beiden Lesebrillen und sein Handy verloren und hat dann trotzdem darauf bestanden, dass wir bei minus 10 Grad über so einen Friedhof laufen, wo er uns dann Sachen erzählt hat über irgendwelche toten Literaten, die da liegen. War aber auch immer noch gut angezündet.
Ich glaube, die minus 10 Grad helfen dann dabei, dass man so ein bisschen so vielleicht besser klarkommt, weiß ich nicht.
Ja. Das scheint aber so ein bisschen Duisburg-Essen-Standardtradition zu sein, denn ich habe ja auch in Duisburg-Essen Lehramt studiert und ich kann mich daran erinnern, ganz zu Beginn meines Studiums, so im ersten oder zweiten Semester, habe ich so ein Blog-Seminar gemacht in Geschichte, so mittelalterliches Propedeutikum, wo man dann hier so Numismatik und Heraldik und so diese ganzen Sekundärdisziplinen sich da angeschaut hat. Und das waren wir irgendwie so, keine Ahnung, so ein etwas über ein längeres Wochenende in Xanten. Und aber auch in so einer Jugendherberge. Und es war halt einfach, man dachte ja jetzt so, ja, wir sind jetzt hier in der Uni, wir sind jetzt hier so halb erwachsene, total zivilisierte Leute. Sobald du in so einem Stockbett mit vier Leuten angekommen bist, benehmen sich einfach alle wie Zwölfjährige. Also es war auch wirklich jeden Abend komplett mit allem Idiotischen, was man schon so in der Schulzeit gemacht hat. Und dann halt auch so ab Tag zwei morgens dann so um 8 Uhr alle so, was ist hier los? Ist mir egal, wer da auf der Münze ist.
Ja, genau so. Also, und das setzt sich auch fort. Also, das ist nicht nur so, also wir hatten das sogar noch im Studienseminar, im Referendariat dann noch. Da war nämlich auch eine Fahrt nach Berlin. Und da waren dann auch alle, selbst sowohl die Fachleiter als auch alle Referendarinnen und Referendare völlig unterwegs. Ja. Ja. Am Ende auf der Rückfahrt im Bus hieß es, naja, sie haben sich fast wie Erwachsene benommen. Also, ja, Klassenfahrt halt, ne? Klassenfahrt immer gut.
Ja. Super. Okay, sollen wir noch mal kurz ein bisschen über NRVision sprechen, sozusagen, um zumindest die Leute von der SV abzuholen, die uns sonst auf anderen Plattformen konsumieren?
Was? Ja. Solche Leute gibt's? Nein, Quatsch. Das war nur Spaß.
Was ja total dumm ist.
Genau. Seit Folge 80 sind wir tatsächlich dabei. Die Folge hieß Kindergartenkapitalismuskritik. Und irgendwie war ich, glaube ich, auch über irgendwie die Schule irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass es diesen Dienst NRVision gibt, weil wir auch so Mediengestalter an der Schule haben. Und da dachte ich, ach komm, da hast du noch eine Plattform mehr, wo du den Podcast hinballern kannst und dann fragst du da mal an. Und genau, also seit 2021 stellen wir da auch immer unsere Folgen ein. So. Und jetzt hast du das, Lisa gerade so schön erklärt. Kannst du das nochmal machen, was das jetzt eigentlich genau ist?
Also genau, NRVision ist die Bürgermedienplattform von NRW, das heißt die Landesanstalt für Medien. hat dieses Projekt gefördert. Angegliedert ist das an der Technischen Universität Dortmund. Und da können alle Menschen in NRW, die Audio- oder Videoproduktion machen, ihre Beiträge hinschicken. Und dann werden die da veröffentlicht und die Leute kriegen ein ausführliches Feedback von uns, redaktionell und technisch. Und das ist eben, die Idee dahinter ist, dass dadurch natürlich auch die Meinungsfreiheit gestärkt wird, Leute sichtbar gemacht werden, die jetzt irgendwie auf YouTube in der Versenkung verschwinden würden, weil die Nischenthemen behandeln. Genau, das ist so die Grundidee von NRVision.
Und also ihr habt ja jetzt irgendwas mit Medien studiert, aber in Essen. Wie seid ihr dann an der TU Dortmund bei NRVision gelandet? Also das ist ja nicht so der klassische Uni-Hiwi-Job, würde ich sagen.
Also ich habe tatsächlich meinen Bachelor in Dortmund gemacht. Ich habe Literatur- und Kulturwissenschaften in Dortmund studiert und dann hat man da zwei Nebenfächer. Und ich hatte Politikwissenschaften und Journalistik. Und in der Journalistik gab es damals so ein Seminar, ich glaube, es lief irgendwie unter Social Media oder sowas. Und da musste man dann halt 2 Wochen so einen Redaktionsdienst bei NRVision machen. Und das fanden alle immer total schrecklich, weil man musste halt dann irgendwie, ich glaube, 15 Stunden die Woche da abliefern quasi und alle waren vorher so, oh Gott, da musst du so viel Zeit absitzen und dann musst du dir da so viele Sachen angucken, was alles nicht so professionell ist. Und dann bin ich da halt gewesen, habe meine 2 Wochen da gemacht und ich fand es super toll. Also ich habe es total genossen, diese 2 Wochen und bin so dann halt irgendwie... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war halt schon eine SAK damals, die wusste, dass sie geht. Und die hat das halt so ein bisschen gemerkt, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Von daher bin ich quasi dann einfach geblieben nach diesem Redaktionsdienst, der halt eigentlich nur 2 Wochen gehen sollte.
Mhm. Eine was? Eine SHK?
Genau, eine studentische Hilfskraft. Also
ach so, okay.
So als Nebenjob im Prinzip dann.
Bei uns an der Schule heißen SHK Sanitär, Heizung, Klima. Deswegen war ich kurz verwirrt.
Und ich bin tatsächlich über Literatur- und Medienpraxis auf NRVision aufmerksam geworden, weil wir alle unsere Beiträge da veröffentlichen müssen, die wir im Laufe des Studiums erstellen oder erstellt haben. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und gesehen, dass da eben eine studentische Hilfskraft gesucht wird. Und als ich dann recherchiert habe, war das Erste, was ich im Fernsehen gesehen habe, so eine Seniorensendung, wo so eine süße Oma so ein Schloss filmt. Und da war ich hin und weg, da habe ich gedacht, das ist aber total süß. Und habe gedacht, das ist so schön nischig, da möchte ich arbeiten. Und dann hat das auch geklappt, genau. Und da hat Lydia schon da gearbeitet und zufälligerweise hat sie dann eben später auch denselben Master gemacht wie ich, sodass wir unseren Abschluss zusammen machen konnten. Ich habe ein bisschen länger studiert als die Lydia.
Aber ich würde auch sagen, nicht ganz zufällig. Du und damals noch ein anderer Kollege, ihr habt gute Werbung für LUM gemacht. Also ich bin auch über euch ja so ein bisschen da gelandet.
Okay, so und jetzt hätte ich gerne mal so ein paar Insights. Also gerade Lisa, du hast ja echt viele von unseren, oder beziehungsweise also so, irgendwann hatte man sich ja so an die Namen mehr oder weniger gewöhnt, die dann immer so da in den ganzen Jahren die Feedbacks geschrieben haben. Das heißt also schon, man ist so für bestimmte Formate zuständig, sage ich jetzt mal, oder ist das so komplett random, wer wann was hört und sieht?
Kann ich ja jetzt wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe nämlich die Planung gemacht irgendwann. Also ich war dann auch festangestellt als Redakteurin und durfte dann die Sendungen planen, also zuteilen, wer hört und guckt was. Und da habe ich mir natürlich immer die Sachen genommen, die ich auch ganz gerne gehört oder geguckt habe. Und so ein bisschen so war das, ja. Nein, aber genau, wir haben schon geguckt, dass alle irgendwie mal auch alles feedbacken, auch verschiedene Formate kennenlernen. Aber klar, wenn man irgendwie wusste, manche Leute mochten ein bestimmtes Format einfach gerne, dann hat man auch geguckt, dass die da auch in den Genuss kommen sozusagen. Also gerade bei so Musiksendungen. Also wir hatten eine SRK, die war Metal-Fan, die hat dann immer die Metal-Sendung bekommen und so. Ja.
Aber es war schon getrennt nach Audio und Video. Also das könnte man vielleicht noch dazu sagen, dass das schon getrennt lief in 2 Redaktionen, könnte man sagen.
Mhm.
Ja, beziehungsweise in den letzten Jahren dann jetzt nicht mehr. Da haben wir es so ein bisschen aufgeweicht, genau. Aber ursprünglich, als Lydia und ich beide noch studentische Hilfskräfte waren, war ich auch in der TV-Redaktion sozusagen, also bei der Programmredaktion, und du hast warst bei der Plattform, ne? Also du hast die Audiosachen gemacht. Ja.
Und wie viele Leute arbeiten da? So ungefähr?
Also aktuell arbeiten jetzt nur noch 2 Leute da. Grüße gehen raus an André und Carlos.
Shoutout.
Das Projekt wurde leider gekürzt dieses Jahr, sodass jetzt keine studentischen Hilfskräfte mehr da arbeiten. André und Carlos halten da sozusagen redaktionell die Stellung als Festangestellte und kriegen ab und zu Unterstützung von Studenten, die das jetzt als Studienleistung teilweise machen. Also man muss sagen, das ist echt dort jetzt ein bisschen abgenommen. Aber genau, ich weiß, dass die immer noch aktiv versuchen, dass da auch alles schnell veröffentlicht wird und die Feedbacks auch noch schön sind. Aber ja, so ist das mit Förderprojekten.
Müssen wir mal dem Land Bescheid sagen, dass die da mal wieder was reinbuttern. Ey, was soll das denn?
Ruf mal an. Schreiben wir eine Mail, eine gepfefferte.
Das war immer so schön, also bislang. Also das war immer auch so. Also das hat tatsächlich, finde ich, auch mit dazu geführt, dass man sich jede Woche so kurz auf die Schulter geklopft fühlte, weil ihr ja auch immer so positives Feedback gebt. Also da ist ja immer sehr, sehr, sehr wohlwollend alles formuliert, selbst die negativen Sachen. Und das war immer schon so ein bisschen Balsam auf das Ego für das Projekt, was man so macht. Fand ich. Und als wir dann irgendwann mal eine Videofolge rausgebracht haben, nämlich die Folge 100, da war das ja aber auch mal mega geil, dass wir auf einmal im Fernsehen waren. So, das ist so nochmal ein anderes Gefühl. Ich meine, jeder kann irgendwie bei YouTube oder bei Instagram oder bei was weiß ich nicht Videos hochladen, aber wenn man dann im linearen Fernsehen läuft, dann ist nochmal irgendwie was anderes, finde ich.
Das ist tatsächlich gerade für so ganz kleine Lokalsendungen, die irgendwo in Ostwestfalen produziert werden, das steht dann teilweise auch in der Lokalblatt. Da steht dann um die und die Uhrzeit, läuft dann die Lokalsendung im Fernsehen, weil die läuft dann halt ja wirklich im Fernsehen.
Ja, klar. Und für, also gerade so ältere Semester, sage ich mal, ist ja das Fernsehen auch immer noch die erste Anlaufstelle. Dann sucht man erstmal diesen Sender erstmal. Aber wenn man ihn dann gefunden hat, dann kann man da schon ganz schön gucken, wie dann der Kollege da wieder seine Wandertouren macht und so.
Ja, genau.
Den finde ich übrigens super. Habt ihr den mal verfolgt? Der ist ja klasse. Wieder da immer da durch die...
Thomas Ross mit seinem Wanderblog. Ja, der wandert auch immer noch ganz fleißig und ich werde da auch immer upgedatet, welche Extremwanderung als nächstes ansteht. Ich selber empfange leider kein Enervision im Fernsehen, weil ich habe nur so eine Fernsehkarte. Aber ich gucke auch ab und zu noch auf die Seite und freue mich dann.
Ja, genau.
Okay, aber jetzt mal, also so nettes Feedback und so jetzt mal in allen Ehren. Aber ihr habt doch bestimmt auch schon mal gedacht, boah, nee, jetzt muss ich wieder so eine Wanderdoku feedbacken oder boah, nee, die beiden Laberköpfe mit ihrem scheiß Podcast schon wieder. Also man hat ja nicht, also auch wenn man das gerne macht, also ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie cool ist und so, aber irgendwann denkt man sich ja auch, also am Ende ist Arbeit ja immer erstmal so irgendwie auch mal stellenweise nicht so cool. Und wie kommt man dann noch zu so einem positiven Feedback?
Also das Schöne ist ja, dass die Unterschiede so wahnsinnig groß sind. Also klar, wenn man die ganze Zeit nur eine Sache hören oder sehen würde, würde es einem wahrscheinlich aus dem Hals raushängen. Aber dadurch, dass man wirklich so eine große Bandbreite hat, also hier dann so ein Gesprächspodcast, dann hast du da eine Musiksendung, da ein Kinomagazin, da irgendwas, was Kinder gemacht haben, das ist halt wirklich abwechslungsreich. Und was das Feedback angeht, da haben wir auch schon mal das Feedback bekommen, dass es vielleicht zu positiv ist, aber meistens wollen wir die Leute ja auch erstens motivieren, weiterzumachen und zweitens, manche Sachen sind halt auch einfach gut, also auch im Vergleich zu anderen Sachen, sag ich mal so. Und da guckt man dann, wo kann man überhaupt ansetzen, was können die Leute überhaupt verbessern, wo stehen die gerade und was ist da überhaupt in deren Möglichkeiten oder was vielleicht wollen die sich auch gar nicht ändern und dann ist das auch okay. Aber so richtig zum Hals raushängen oder Mein Gott, das geht mir aber auf die Nerven. Hatte ich tatsächlich nie. Aber wie gesagt, ich habe mir auch immer die Sachen genommen, die ich dann gut fand.
Also ich habe es ja immer zugeteilt bekommen. Aber ich muss sagen, ich habe auch eigentlich, also es ist eigentlich genau wie bei Lisa, man hat ja so viele verschiedene Sachen. Und wenn man halt mal was hat, was jetzt nicht so in seinem privaten Interessengebiet liegt, dann ist es erstmal manchmal mega cool, was darüber zu lernen. So Sachen, die man halt sich sonst nie angeguckt hätte irgendwie. Und auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich denkt, oh Gott, das langweilt mich jetzt, dann hat man ja dafür dann halt auch irgendwie eine halbe Stunde später wieder was, was einen vielleicht mehr interessiert. Und ich glaube, so richtig frustriert hat mich eigentlich immer nur, wenn Leute entweder so konstruktives Feedback komplett ignoriert haben oder ja, so rechtliche Themen. Also wenn Leute wirklich darauf beharrt haben, ja, ich habe mir das bei YouTube geklaut, aber das ist in Ordnung und das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber das waren wirklich ganz seltene Fälle, wo sowas mal vorgekommen ist.
Da haben noch mal auf das Feedback Leute tatsächlich sich noch mal zurückgemeldet und gesagt, nee, ich mache das aber trotzdem so.
Ja. Also ich hatte mal, da habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt. Nein, Quatsch. Aber ich finde es immer ganz schlimm, Essgeräusche zu hören. Und wir hatten mal eine Gruppe, die hat halt immer nebenbei irgendwie Chips oder Möhren gesnackt oder sowas. Und ich habe es ins Feedback geschrieben. Und dann kam halt in der nächsten Folge, für die Leute von Enervision haben wir heute auch wieder Snacks am Start. Von daher, das fand ich schon ein bisschen. Aber gut, war ja irgendwie auch ganz witzig. Also man musste ja auch drüber lachen, von daher.
Ja, genau.
Ja, die Leute von bei den Besten gelernt hier, die beiden da von der Zeit dabei alles gesagt, da ist doch auch eine Stunde ASMR pro 6-Stunden-Podcast, weil die da so ein 6-Gänge-Menü sich reindrücken.
Ja, weiß ich nicht. Aber wenn man da vor allem Möhren, also das ist ja wirklich das Lauteste, was man essen kann.
Auf der Welt.
Auf der Welt von allem, ja. Ja, ich meine, Enervision wurde ja auch nie müde, uns zu sagen, dass wir mal irgendwie so Bumper-Musik einspielen sollen und wir weigern uns. So, hier nochmal fürs Protokoll. Das machen wir nicht.
Wollte ich auch gerade sagen, so von wegen immun gegen konstruktive Kritik.
Naja, aber sonst muss ich sagen, ich habe auch einiges gelernt wirklich dabei. Also auch so diese paar Hinweise und so, die ab und zu mal kamen, da habe ich dann auch ein bisschen mehr drauf geachtet und solche Sachen. Und also ihr habt ja zum Beispiel auch immer dieses spezielle Sound, dieses Lautstärke, dieser spezielle Lautstärkepegel von minus 23 Lufs. Das heißt, ich muss jede Folge, die ich sonst in minus 16 Lufs aufnehme, nochmal für Enervision umlufen. Aber mache ich doch gerne. Umlufen. Und das 16:9 Bildformat. So, das ist ja, darauf besteht er ja auch. Kriegt ihr auch gerne. So. Ja, auch für die Bilder. Enervision, soweit dazu. Haben wir noch irgendwas?
Ja,
schöne Grüße auf jeden Fall.
Genau, auch schöne an André Grüße und danke auch einfach. Ne?
Also, ja, voll.
Dass wir da stattfinden dürfen, dass wir so schöne konstruktive Feedbacks kriegen und so.
Ab und zu mal Tipp der Woche und so. Ja. War schon schön.
Aber da freut man sich auch immer noch, ne? Also,
ja, immer.
Also, wenn wir Tipp der Woche sind, denke ich mir jedes Mal, yes! Wieder was geschafft wird. Wieder was geschafft für die Woche.
Vor allem immer bei so Folgen, wo wir am Ende gesagt haben, boah, da war diese Woche gar nichts. Da hatten wir ja wirklich gar nichts zu erzählen. Und dann, jo, alles super, habt ihr toll gemacht, Tipp der Woche von mir. Na, super.
Okay, wollen wir über Legenden und Sagen sprechen?
Und Hähnchen.
Gern.
Okay, so, aber vielleicht nochmal den Bogen zurück sozusagen zu eurem Studium. Also klassisches für mich irgendwas mit Medien, aber was genau habt ihr da studiert und warum kann man sowas Cooles da als Masterabschluss machen? Also wenn ich mich an meine Staatsexamensarbeit zurückerinnere, die war deutlich uncooler als das.
Echt mal.
Und ich dachte, ich hatte schon was richtig Innovatives. Aber
ja, genau, unser Studiengang heißt ja Literatur- und Medienpraxis. Deshalb also, wenn wir LUM sagen, ist das einfach die Abkürzung dafür, falls wir das vorher eben schon mal gesagt haben. Und wie der Name schon sagt, Literatur- und Medienpraxis. Das heißt, wir haben auch viele praktische Seminare innerhalb des Studiengangs gehabt. Gehört der Studiengang zur Germanistik. Also zum, wie heißt das, Institut der Germanistik an der Uni Duisburg-Essen, aber ist ein eigener Studiengang, ist ganz klein. Also in meinem Jahrgang zum Beispiel waren wir, glaube ich, 39 Leute oder so. Mhm. Und das ist ganz cool gewesen, weil man dann eben ganz viel praktisch auch zusammen machen konnte. Also man lernt Audioproduktion, also so Features und auch Video und kann sich dann einen Schwerpunkt später aussuchen. Dann gibt es auch noch Verlagspraxis da drin. Und genau, ich hatte, und Print, stimmt, genau. Ich weiß, bei dir war es, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen anders. Ich war, also wie gesagt, ich habe sehr viel länger studiert als Lydia. Aber genau, man kann sich dann Schwerpunkt suchen. Ich hatte Schwerpunkt Verlagspraxis und Videopraxis. Habe also in meinem Studiengang insgesamt dreimal ein Videoprojekt gemacht und wollte dann als Abschluss eben auch was Praktisches machen. Die Möglichkeit besteht, man muss aber dann trotzdem noch eine Arbeit dazu schreiben. Und
das wollte ich schon fragen.
Genau, also man schreibt trotzdem noch eine normale Arbeit, die ist aber dann wesentlich kürzer. Und weil immer empfohlen wird, dass man das nicht alleine macht, habe ich mich dann umgeguckt, wen gibt's denn, der hat noch studiert, dieses Fach, und habe dann zufällig, war Lydia dann auch so weit, und dann habe ich sie versucht zu überzeugen, das mit mir zu machen. Nein, es hat sich eigentlich ganz generisch ergeben, dass sie auch Bock hatte, was Praktisches zu machen, ne? Und genau.
Okay, aber ihr hättet theoretisch auch so eine ganz klassische, furztrockene theoretische Masterarbeit schreiben können.
Genau.
Okay. Hätte ich wohl auch den Film gedreht, glaube ich.
Ja. Man muss aber dazu sagen, das war natürlich auch sehr viel mehr Arbeit im Endeffekt, weil wir ja auch noch eine, also die Masterarbeit war dann so lang wie eine Bachelorarbeit, also 30 Seiten bei einem zweifach-Master ist das. 30 Seiten ist halt voll in Ordnung für eine schriftliche Arbeit, aber wenn man vorher noch einen halbstündigen Film macht, den man irgendwie konzeptuieren muss, drehen muss, schneiden muss, alles zu zweit nur macht, dann dauert das eben relativ lange.
Aber ganz ohne Text kann Uni nicht. Da muss man auch irgendwas schreiben. Man muss auch irgendwas geschrieben haben. Hatte denn die Arbeit dann zumindest mit diesem Film zu tun? Also habt ihr da quasi einfach das, was ihr recherchiert habt, da nochmal zu Papier gebracht? Oder war das was?
Also es sollte lose thematisch damit verbunden sein. Ich glaube, diese lose Verbindung war bei uns einfach irgendwas mit Ruhrgebiet. Also ich habe über Reportagen, die sich auch so mit dem Thema Bergbau lose befassen und dem Ruhrgebiet heute, also so ein bisschen dieses Strukturwandelthema. Also von daher nicht ganz so mystisch.
Ja, nee, das ist ja was ganz anderes. Also das habe ich mir nämlich im Vorfeld wirklich gefragt, ob ihr dann vielleicht nur so eine kleine Dokumentation dann dazu abgeben musstet, von wegen irgendwie den Skript und das Skript und fertig. Nee, da musste noch mal eine gesamte Arbeit daneben her geschrieben werden und sowas. Ja, trotzdem, hätte ich trotzdem auch gerne gemacht, glaube ich, so.
Okay, dann würde ich vorschlagen, kommen wir hier unserem Bildungsauftrag auch nochmal ein bisschen hinterher. Und zwar, wo ist der Unterschied zwischen Legende, Sage, Märchen und Mythen? Weil ihr habt ja Sagen gemacht, richtig?
Möchtest du oder soll ich?
Ich kann ja anfangen und du kannst ergänzen.
Jeder mit eins.
Das war auch ein, sage ich mal, nicht Problem, das wir am Anfang hatten, aber es gibt natürlich auch gar nicht so ganz krasse Abgrenzungen von diesen, also zum Beispiel von Legenden und Sagen jetzt. Was bei Sagen immer auch ist, ist, dass es etwas erklärt, was lokal irgendwie vorliegt. Also zum Beispiel ein Berg, da hat früher ein Riese gewohnt oder so, oder das ist der Riese, der ist umgekippt, oder irgendwelche Lichter, die irgendwo sind, sind dann irgendwie, also so dieses klassische Urban Legend-mäßige auch, würde man vielleicht heute sagen, irgendwelche Phänomene, die dann erklärt werden durch was Übernatürliches. Oder, Lydia?
Ja, genau, würde ich auch so sagen. Und Legenden sind so ein bisschen verwandt, würde ich mal sagen, aber es ist meistens halt eher so in so eine religiöse, verehrende Richtung. Also ich glaube zum Beispiel, die Geschichte vom Nikolaus ist theoretisch auch eine Legende. Ja, und Märchen sind halt im Vergleich dazu halt komplett fiktiv. Also da gibt es keine historische Grundlage oder keinen Schauplatz, der irgendwie damit verbunden ist.
Das heißt, die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln zum Beispiel, das ist auch eine Sage und kein Märchen nach der Definition.
Genau.
So. Und Mythos? Mythos ist, glaube ich, nochmal was Religiöses, oder?
Ich hätte jetzt gesagt, also Legenden sind ja dann vor allen Dingen so christlich konnotiert religiös, und ich glaube, Mythen sind religiös konnotiert, aber eben nicht christlich.
Also, ah ja, sehr genau.
So. Zum Beispiel so antike Geschichten oder irgendwie so.
Gut.
Aber auch das weiß. Und ich glaube, also jetzt hier auch zum Beispiel Rattenfänger von Hameln oder so. Ich glaube, es gibt ja auch einfach dann, wie immer, wenn man so Modelle auf so real existierende Dinge wie Texte setzt, passt halt nicht immer alles so 100%.
Ja, ne? Ja,
also genau. Weil ich glaube, so eine richtige Sage ist es nicht. Es ist halt schon eher ein Märchen mit dem Unterschied, dass es da einen realen Ort gibt oder so. Also,
naja. Also die Bremer Stadtmusikanten auch, ja. Ja.
Also in vielen von denen, also ich habe mir halt auch immer so ein paar Sagenbücher ausgeliehen, weil ich gedacht habe, dann hat man nicht nur im Internet geguckt und da findet man vielleicht noch die ein oder andere. Und da waren dann ganz oft auch so historische Fakten dann noch irgendwie mit drin oder dann auch irgendwie eine Geschichte über den Bischof in Essen, was ja auch irgendwie jetzt für mich keine Sage wäre, wenn es halt wirklich komplett historisch irgendwie belegbar ist. Also ich glaube auch, da sind die Grenzen fließend.
Wir haben in unserem Film ja auch den Sagenforscher Dirk Sondermann interviewt, der halt sich ganz intensiv mit dem Thema Sagen im Ruhrgebiet beschäftigt hat. Und da gibt es tatsächlich auch noch eine Seite, also wer da sich für interessiert, die heißt, glaube ich, auch Sagen im Ruhrgebiet. Und da sind alle Ruhrgebietssagen gesammelt mit diesen Hinweisen, denn da historisch irgendwie zugrunde liegt. Also das hatten die damals für die Kulturhauptstadt 2010 in dem Rahmen haben die das gemacht und zusammengetragen. Genau, das gibt es immer noch im Internet.
Ich glaube, sagenhaftes Ruhrgebiet heißt das Projekt, ich. Also ich glaube, die Seite hieß wahrscheinlich genauso.
Link in den Shownotes.
Genau, endlich kann man das mal sagen. Link in den Shownotes. Okay, aber ihr habt euch entschieden, ihr wollt das machen. Ging das davon aus, dass ihr sagtet, okay, wir wollen irgendwas über Sagen und Legenden und was auch immer machen? Oder wolltet ihr unbedingt was über das Ruhrgebiet machen und seid dann von da aus auf die Sagen gekommen?
Es ist schon ein bisschen her, aber wir haben uns auch versucht, dran zu erinnern. Ich glaube, Ruhrgebiet war schon auch ein Thema, was wir spannend fanden und was wir auch thematisieren wollten. Und aber nicht dieses klischeeige Ruhrgebiet mit Bergbau und Strukturwandel und so, also was man ja sonst immer so sieht, sondern so ein bisschen, was gibt's denn noch so für Seiten? Und ich glaube, so sind wir da drauf gekommen, ne?
Ja, ich glaube auch. Und Ruhrgebiet war halt eh oft Thema, auch in den Seminaren vorher. Von daher, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob es eine Vorgabe war oder ob wir einfach gesagt haben, okay, Ruhrgebiet zieht sich eh irgendwie so durch, dann können wir das auch wieder als Grundlage nehmen.
Ich frage mich übrigens, ob da die Ruhr-Unis besonders lokalpatriotisch sind, dass da irgendwie diese Themen immer wieder aufkommen. Weil ich habe an der Ruhr-Uni Bochum studiert und da war auch alles voll mit irgendwelchen Ruhrgebietsgeschichten. Ne? Ich habe viel Technikgeschichte gemacht und Bachelorarbeit über Sicherheit unter Tage und so geschrieben. Und irgendwie, das ist immer irgendwie vorhanden. Ne? Also ich glaube, das bietet sich sofort an. So. Martin, nicht so?
Nee, also habe ich jetzt auch noch mal gerade drüber nachgedacht. Also spielte bei mir wirklich, also ich glaube, da kommt es dann doch auch sehr auf die persönliche, also ich meine, dass das irgendwo zu finden ist, bestimmt, aber ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen dann damit zusammen, wie man so seine eigene Studienlaufbahn irgendwie macht. Ich meine, ich habe halt viel so tatsächlich so Arbeitergeschichte, SPD und Gewerkschaften und Gedöns gemacht, aber jetzt nicht nur in Bezug aufs Ruhrgebiet, also schon so. Naja, wie auch immer.
Wie auch immer. Jetzt habt ihr drei Legenden dann also ausgewählt. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, es gab ganz viele irgendwie Sagen, natürlich. Drei Sagen ausgewählt und es hätte aber sicherlich noch mehr gegeben. Ihr habt euch jetzt entschieden für einmal den Klassiker, die Muttental und die Kohle, wie die Kohle entdeckt wurde. Die Goldemar von Burg Hardenstein in Witten ist das, oder?
Ja, genau.
dann das, und das goldene Hähnchen in Essen. Dazu vielleicht gleich noch mehr, aber gab es im Vorfeld auch noch irgendwie Sagen, die in die engere Auswahl gekommen waren und dann doch es nicht in den Film geschafft haben?
Wir können ja mal jeder ein, zwei auflisten, die wir noch irgendwie zur Auswahl hatten. Wir fanden den Robin Hood des Ruhrgebiets ganz charmant. Ich glaube, Bergmann Korte hieß die Sage. Also ist im Prinzip die Geschichte wie von Robin Hood, von den Reichen geklaut, den Armen gegeben. Und so ein bisschen was sich auch durch mehrere Sagen gezogen hat, sind natürlich so Geister im Bergwerk. Also da wird natürlich immer damit gespielt, dass es halt viel Bergunglücke gab. Und da war eine, die da immer wieder aufgetaucht ist, der Bergalte. Also dass der Bergalte quasi so ein Geist war, der da immer so durchgespukt ist.
Und dann hatten wir noch was von der fantastischeren Sorte. Da gab es die Berne-Nixen, die in der Berne wohl wohnen. Und also war auch so sirenenhaft, meine ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das fanden wir auch noch ganz cool. Ich glaube, also mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Aber das waren so welche, wo wir gedacht haben, das wäre spannend, auch das umzusetzen. Aber jetzt gerade zum Beispiel bei so einem, also uns war eben auch wichtig, dass wir drei Sagen finden, die sich unterscheiden. Also wir haben ein etwas, was so sehr lokal ist mit dem Hähnchen. Dann etwas, was so ja ein bisschen fantastischer ist mit dem Zwerg. Die Muttental, wie wurde die Kohle entdeckt, fanden wir jetzt so als Gründungssage auch wichtig. Und die sollten eben dadurch auch verschieden sein, dass wir die auch halt unterschiedlich darstellen wollten, filmisch. Und deshalb haben wir versucht, dass möglichst eine schöne Bandbreite ist.
Mhm. Das ist euch auch gelungen, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Okay, also, ne, und warum gerade die, das heißt, gerade so auf die Bandbreite kam es an und dann, ich meine, gut, am Essener Hähnchen kommt man natürlich, wenn man jetzt in Essen auch studiert, irgendwie nicht so richtig vorbei. Da musste ich auch sagen, als ich den Film geguckt hatte, also wirklich so, also ich bin ja auch gebürtiger Essener und ich kann mich daran erinnern, selbst in meiner Grundschulzeit haben wir diese Sage schon gehört. Also ich hatte das mit dieser Verbindung zu diesem Schützenverein, das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, aber so diese Grundsage, warum da dieses Hähnchen steht oder so, das da konnte ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Und auch, dass ich das auch dann schon so ganz oft weiter tradiert habe, weil da ist ja eben diese kleine Figur da auf der Kettwiger Straße da irgendwie und immer wenn ich da mit Ortsfremden vorbeigelaufen bin, habe ich da immer mal kurz referiert. Obacht, dort ist ein Hahn. Wisst ihr warum?
Oh, das ist krass. Also ich komme nämlich aus Mülheim und war auch immer viel in Essen in der Jugend und wohne ja jetzt auch in Essen. Und ich kannte das halt gar nicht. Und deshalb, ich weiß gar nicht mehr, ob wir haben auch eine Umfrage gemacht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Der hat es auch in den Film geschafft. Ne? Ja.
die wussten ja alle nichts.
Genau, aber das ist nämlich wirklich, also ich glaube, wir haben einen getroffen, den wir zufällig angesprochen haben, der irgendwas mit Kultur gemacht hat und uns dann eine halbe Stunde lang erzählt hat, dass er natürlich weiß, was es mit dem Hähnchen auf sich hat, aber alle anderen wussten es nicht und genau, mir ging es nämlich auch so deshalb, aber finde ich ja interessant, dass man das, wenn man aus Essen richtig kommt, dann vielleicht doch kennt.
Der Typ, der was mit Kultur gemacht hat und dann wusste, woher das kommt, den fand ich auch gut in dem Film, weil da habt ihr nur den Ausschnitt reingeschnitten, wo er sagt, natürlich weiß ich das, das ist eine Legende. Und mehr sagt er aber nicht. Also es ist so ein bisschen so, ob er das jetzt wirklich weiß oder ob er nur weiß, dass es da eine Legende gibt.
Also wir haben Footage. Wenn du jetzt sagst,
ihr habt Footage über den Kollegen, ja, okay. Er weiß es. Das gibt's in den Outtakes dann. So eine halbe Stunde Vortrag. Aber wo wir jetzt gerade dabei sind, jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Eingemachte des Films eigentlich, weil das fand ich dann persönlich auch nochmal sehr spannend, weil ich da irgendwie auch, also ich sag mal so, wenn es diesen Masterstudiengang gegeben hätte, dann hätte ich den wohl auch studiert. So, ja, also deswegen finde ich das alles sehr, sehr spannend, was ihr da gemacht habt. Dieser Film, der geht ja 15 Minuten ungefähr, ne? 15, 16, 14 Minuten, irgendwie so um den Dreh. Und trotzdem sind da so viele Elemente drin. So, also Spielfilmszenen, die so ein bisschen auch symbolisch dargestellt sind. Dann gibt es Drohnenaufnahmen. Dann gibt es so Filmaufnahmen vor Ort. Hier diese Burg und das Muttental, da in Witten und die Stollen und solche Sachen. Essener City natürlich, wenig malerisch. dann gibt es Interviews mit Experten. Dann diese Umfrage mit den Passanten. Dann gibt es dieses ultra krasse Schattenriss-Theater da bei diesem Goldemar. Gesang, Gitarrenspiel, szenischer Vortrag, gemalte Illustrationen von dieser Hähnchengeschichte, abgefilmte, einmontierte Dokumente wie Buchseiten, Fotos und noch eine Off-Stimme. Wer waren das eigentlich von euch?
Beide.
Ach, tatsächlich? Waren das unterschiedliche Stimmen?
Ja, guck, wir sind nicht die Einzigen, die euch nicht auseinanderhalten können.
Ja, guck, ja. Ja, also ultra krass, wie viel in so einem kurzen Film drin steckt. Gebt doch mal vielleicht so ein bisschen Einblicke in den Arbeitsprozess.
Also ich glaube, wir haben insgesamt für die Produktion fast ein Jahr, haben wir ein Jahr? Nee, wir haben ein halbes Jahr ungefähr die ganzen Sachen gefilmt und dann ein halbes Jahr geschnitten, oder?
Das könnte wohl passen. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, aber wir waren ja, glaube ich, so gegen Ende des Jahres fertig. Nee, im Sommer müssen wir ja schon fertig gewesen sein. Ich habe im August, glaube ich, angefangen zu arbeiten. Also ja, das passt ungefähr mit dem Jahr.
Also wir mussten uns ja auch erstmal mit unserer Prüferin einig werden darauf, was wir überhaupt machen wollen und wie das aussieht. Und dann mussten wir auch immer Zwischenstände zeigen und dann da vielleicht nochmal justieren und da vielleicht nochmal ein bisschen was nachliefern. Aber dadurch, dass wir, also wir waren, sind zwar nur zu zweit, haben wir das jetzt gemacht, aber dadurch, dass wir eben so eine kleine Gruppe waren, war es super, sich abzusprechen. Also wir können einfach sagen, okay, wir drehen dann und dann das drehen wir jetzt einfach. Und man musste jetzt nicht so viel Rücksicht nehmen für Terminfindung und so. Aber ja, ich glaube, das Längste war wirklich der Schnitt, weil auch eben dadurch, dass man, klar, ist ja eine Prüfung und man muss sich eben auf die Dozenten einlassen und das hat dann nochmal lange gedauert. Vor allen Dingen, weil wir auch im Studio mit DaVinci schneiden, also der Schnittsoftware, die aber nur auf Lydias Computer funktioniert hat. weshalb wir dann
blöd für Lydia, würde ich sagen.
Zum Glück, weil ich so einen kleinen Schreibtisch habe und wir dann immer zu zweit so dran gesessen haben. Gemütlich.
Ja. Aber zum Glück wohnen wir sehr nah beieinander und dann haben wir uns einmal die Woche auch getroffen zum Schneiden. Wir haben ja nebenbei auch noch gearbeitet, also ich habe Teilzeit gearbeitet, du hattest ja einen Studentenjob und du hast ja deine Arbeit auch noch nebenbei geschrieben. Also ja, wie wir das geschafft haben, weiß ich auch nicht.
Aber ich finde auch so diese Sachen wie diese Drehs im Muttental oder so die Szenen, die wir da für den Schweinehirten gedreht haben, wo wir da abends noch unterwegs waren. Das hat sich auch immer so ein bisschen nach Abenteuer und Freizeit angefühlt, weil man halt einfach irgendwo an einen coolen Ort gefahren ist. Und also wir haben ja auch Spaß am Film, also sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht. Ja, ja. Von daher, das war eigentlich immer ganz cool. Also ja, das Schneiden war nachher halt echt das, was sich dann irgendwann gezogen hat, wo man dann irgendwann auch so froh war, wenn man damit durch war.
Ich glaube, was ganz gut war, war, dass wir einen sehr klaren Fahrplan hatten. Also wir wussten dann, wie wir das umsetzen wollen. Und das ist wie bei allem, ist dann Planung die halbe Miete. Weil wenn man es dann nur noch umsetzen muss, dann geht es schon irgendwie.
Und ist diese, ich sag mal, Vielzahl an grafischen Elementen, und so, also dass es so unterschiedlich ist, auch so ein bisschen so der Flex, weil es eben eine Arbeit ist? Also nach so zu zeigen, okay, das können wir und das können wir und das können wir? Oder war das jetzt tatsächlich so im Sinne von, wenn ihr das jetzt unabhängig von der Arbeit gemacht hättet, hättet ihr da die ähnliche, ich sag mal, Entscheidung getroffen?
Also ich glaube, eine Sache, die da so ein bisschen mit reingespielt hat, war, wir mussten uns ja irgendwie überlegen, wie können wir das darstellen? Und unsere Dozentin hat halt direkt auch gesagt, spielt das bloß nicht nach, das wird super albern. Von daher haben wir dann halt überlegt, wie man das halt irgendwie kreativ aufbereiten könnte. Und also man muss halt auch dazu sagen, der Studiengang hat nicht eine rein journalistische Ausrichtung, sondern halt auch so ein bisschen künstlerisch. Von daher ich glaube, unser Feedback war auch nachher irgendwie, dass es ein solider Film ist. Von daher, es war jetzt gar nicht so kreativ in den Augen der Bewertenden nachher, würde ich jetzt mal so sagen. Von daher, ja, ich würde sagen, so ein bisschen verschiedene Gründe irgendwie.
Okay. Aber es ist sehr abwechslungsreich, finde ich. Also wirklich, also diese verschiedenen Sachen. Also am Anfang vor allem diese Spielfilmsachen mit den Statisten. Da wurde ja zum Glück nicht gespielt, sondern einfach nur irgendwie mal ein paar Hände gezeigt oder irgendwie was ausgekippt oder irgendwie so. Das war ganz schön. Aber dann, ich muss nochmal auf dieses Schattenriss-Ding zu sprechen kommen. Wer kam denn da drauf und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das selbst gemacht? Damals gab es ja noch kein KI.
Es gab noch die supermodernen Overhead-Projektor an der Uni.
Nee.
Wir haben das an der Uni Essen, gibt es Räume, die haben keine Fenster. Das ist sehr schön, wenn man da Seminar drin hat. aber da
malerisch.
Haben wir, genau, mit einem Overhead-Projektor und genau, wir haben diese Figuren zusammengesucht. Ich weiß noch, dass ich ganz fleißig ausgeschnitten habe und dann meine Hand ganz doll wehtat. Dieser Pappe ausgeschnitten habe. Und es war auch wirklich ein Krampf. Wir haben da, ich weiß nicht, wie lange gestanden und in diesem dunklen Raum und mussten ja dann immer so millimetermäßig gucken, dass das auch alles passt mit Anschluss und so. Das war schon, das haben wir uns einfacher vorgestellt. aber das hat auch im Endeffekt sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen konnten wir das Lied dann nachher auswendig, weil wir das dabei natürlich auch immer gehört haben.
Mhm. Wurde das eigentlich eingespielt vom Band oder hat das jemand auch, den ihr kennt, live sozusagen gespielt?
Der Herr Sondermann, der hat ein Buch rausgebracht und dazu eine CD und da war das drauf und das durften wir dann benutzen. Also das ist von einem, Liedermacher, mit dem er irgendwie zusammengearbeitet hat.
Mhm. Cool. Und der erzählt auch die Geschichte, weil das ist ja dann auch ein bisschen szenisch gesprochen. Ist das dann auch Teil dieses Tracks?
Genau, das ist, wir haben ja das als Grundlage gehabt und darauf eben dann einfach den Scherenschnitt gemacht.
Ach, cool. Ja, tolle Idee.
Okay, also überraschenderweise hat das dann doch auch schon irgendwie so ein bisschen genervt. Also kann ich verstehen. Also jeder, der, glaube ich, schon mal, irgendwann ist ja, glaube ich, jeder mal auf die Idee gekommen, boah, ich mache jetzt so einen Stop-Motion-Film mit so Lego-Figuren. Und dann fängt man damit an und so nach einer Minute sagt man, ah nee, ich mache doch keinen Stop-Motion-Film mit so Lego-Figuren.
Ja, nur quasi umgekehrtes Problem, weil man muss ja im Prinzip eigentlich einen One-Take daraus machen, weil sobald sich diese Folie 1 Millimeter verschiebt und man schneidet, hat man ja direkt so einen Cut irgendwie drin.
Ja.
Und gab es sonst noch Sachen, die richtig genervt haben?
Also Da Vinci stürzt halt gerne ab. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass man, wenn man das Programm nutzt, oft zwischenspeichern sollte.
Mhm.
Ich glaube, was auch noch ein bisschen, sage ich mal, herausfordernd war, dass die Interviewpartner, die wir hatten, sehr unterschiedlich waren, auch in der Fülle der Antworten. Und da dann irgendwas, dass alle auch gleich dargestellt werden, also sollten ja als Experten auch auftreten. Das war dann teilweise ein bisschen schwierig, weil gerade ja der Herr Sagenforscher natürlich sowieso total viel erzählt hat und total gebrannt hat für das Thema. Und da musste man sich dann entscheiden, was nimmt man jetzt aus diesem umfänglichen Interview. Das war so ein bisschen schwierig. Und die Hähnchensage, die hat Lydia gezeichnet, also musst du mal sagen, wie nervig du das fandest, weil das fand ich sehr beeindruckend. Da hatte ich ja nichts mit zu tun.
Also das fand ich eigentlich gar nicht nervig, also da hatte ich schon Spaß dran. Klar, irgendwann wird es dann sehr kleinteilig und man musste so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in den Details verliert, weil sonst hätten wir wahrscheinlich noch ein Jahr länger an diesem Film gesessen. Aber so im Großen und Ganzen hat das eigentlich viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch immer ein bisschen mit Vorlagen aus dem Internet gearbeitet. Also ich habe jetzt nicht alles komplett freihand so gezeichnet.
Ja. Aber die Räuber und diese Ritter da oder diese Wachmänner da, die sieht schon alles ganz, ganz cool aus. Und auch, wie sich das so entwickelt im Laufe dieser Geschichte. Das ist ja erst, kommen die da hin und dann schlafen die da alle und dann kräht der Herr. Wie hast du das oder wie habt ihr das denn gemacht? Also ist das dann auch von Hand gezeichnet und dann abgefilmt oder ist das irgendwie dann doch digital gewesen?
Also ich habe so ein Zeichentablet und damit habe ich es halt am PC gezeichnet. Im Schnittprogramm kann man quasi, wenn man das Bild hat, in verschiedene Ausschnitte auf dem Bild reinzoomen. Und dann habe ich halt zwei Bilder gezeichnet. Einmal das Bild, wo halt noch nichts passiert, wo nur die Räuber dann schon kommen, aber wo halt noch nicht die Wachen zu sehen sind. Und dann kommt ja die eine Szene, wo man auf das Hähnchen ranzoomt Und da haben wir dann halt geschnitten auf den krähenden Hahn. Und in dem Bild sind dann halt auch die Wachen mit drin und so. Das heißt, wenn man dann wieder rauszoomt, dann hat man halt dann ein bisschen anderes Bild.
Wow, meisterhaft.
Cool. Okay, jetzt habt ihr gesagt, von der Uni gab es das Feedback, dass das ein solider Film war, habt ihr gerade gesagt. Und das habt ihr den aber ja auch auf NRVision veröffentlicht und da gab es ja bestimmt auch ein Feedback. Wie ist das denn ausgefallen und wart ihr Tipp der Woche?
Ja, dazu muss man sagen, da habe ich ja noch da gearbeitet, als der veröffentlicht wurde. der Fairness halber muss man.
Als Verteilerin von den Arschfilmen, so deswegen.
Dieser Stopp mit der Peitsche dahinter.
Genau.
Wer schlechtes Feedback gibt, erstmal so 1,5 Stunden lang Bahndoku.
Also der Fairness halber muss man auch sagen, auch wenn unsere betreuende Dozentin gesagt hat, es ist solide, weil es jetzt nicht so künstlerisch war wie vielleicht andere Sachen, haben wir von der Uni eine sehr gute Note dafür bekommen. Ah, also das noch der Vollständigkeit halber, kein Hate hier. Aber bei NRVision natürlich, also ich habe selber, das war, glaube ich, das erste Feedback, wo die Leute wussten, dass ich das bin, als ich was eingereicht habe auch. Und ich weiß, dass eine Kollegin, die eben in der TV-Schleife war, auch so erstaunt war. Boah, was? Super, irgendwie fand die gut. Beziehungsweise war sie erstaunt, dass ich sowas auch mitgemacht habe, weil sie das, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm hatte so richtig, dass wir eben sowas studieren. Das war aber sehr positives Feedback. Und natürlich waren wir Tipp der Woche. Aber wäre auch irgendwie awkward, wenn man so ein niederschmetterndes Feedback kriegen würde, wenn man neben den Leuten sitzt. Aber das würden die natürlich machen, weil das ist ja alles ganz fair da. Aber habe ich dir das überhaupt geschickt, Lydia? Ja, ne?
Ich meine schon, ja. Das ist auch schon wieder so lange her.
Ja, das ist genau. Wir sind ja, also, wir sind ja, wann haben wir den überhaupt fertig gemacht? 2024?
Also in den Credits steht 24.
Ja.
Ist auch schon wieder was her, ne? Jo. Und jetzt? Was kommt denn jetzt eigentlich? Terra X? Irgendwer? Irgendwer bei Terra X?
Nee, wir sind tatsächlich beide dem Medium nicht so ganz treu geblieben. Also ich arbeite jetzt in der PR bei einer Softwarefirma. Von daher, ich habe halt auch immer schon gerne geschrieben. Das waren eigentlich auch im Studium so meine beiden Hauptbereiche. Und jetzt bin ich halt wieder beim Schreiben gelandet, aber habe da auch immer noch sehr viel Spaß dran.
Ach, cool.
Ja. Und ich habe jetzt ein Volontariat angefangen, bin Essen aber treu geblieben und bin bei der Emscher Genossenschaft auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Und genau, in der Öffentlichkeitsarbeit macht man ja auch Schreiben und auch Social Media, also auch mal was schneiden und so. Also Medien, irgendwas mit Medien ist immer noch akkurat.
Dem nächsten Film über die Emscher, die Entwicklung. Würde ich mir angucken, solange es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Okay, gut, dann erübrigt sich ja auch irgendwie dann nochmal das leidige Thema KI und so anzusprechen. Das macht ihr doch alles schön selber und so, und das ist ja auch gut. Ich dachte, oder wir dachten, wir müssen jetzt ja noch irgendwie mal zur mündlichen Prüfung kommen in dieser Folge. Und ja, wir könnten ja irgendwie, das ist mir irgendwie so beim Joggen oder so eingefallen. Wir könnten doch eigentlich mal die Sage nacherzählen, wie der Taxiteller entstanden ist. Und der ist ja gerade sowieso total populär, auch überregional. Und jetzt kommt hier die offizielle Sage über die Entwicklung des Taxitellers. So. Und ich weiß noch nicht so, ob das funktioniert, aber die Idee war, dass jeder so nach und nach einfach so einen Satz beisteuert.
So machen wir das jetzt einfach.
So machen wir das jetzt einfach mal. So, einfach mal so ganz, ganz sponti. Wer will denn anfangen? Also, seid ihr überhaupt, habt ihr Bock?
Es ist egal, wie das einfach gemacht ist.
Das ist eine Prüfung, so, dachte ich.
Ja.
Klassische mündliche Prüfung im Abitur. Können Sie die Frage beantworten, der hat keinen Bock, ich gehe jetzt, ciao.
Ja.
Okay. Ja, ich würde vorschlagen, unsere Gästinnen fangen an, weil der Anfang ist ja meistens noch ein bisschen einfacher und dann gehen wir so im also sind unsere Bilder überall gleich, keine Ahnung. Wir gehen im Uhrzeigersinn, sage ich jetzt.
Im strömenden Regen stand ein Mann mit Kapuze an der Straße.
Sein Hunger trieb ihn in einen wohlig warm beleuchteten Imbiss.
Der Imbiss zum fettigen Tetraeder in Bottrop war überregional bekannt für seine großartige Fleischauswahl.
Dort arbeitete Horst Papadopoulos, ein Sohn eines griechischen Gastarbeiters, der auf Zeche Prosper Haniel in Bottrop täglich schwarzes Gold aus dem Felsenstein gehauen hatte und einer Magd aus Niedersachsen, die sich erhofft hatte, im Ruhrgebiet das große Glück zu finden, doch fand sie nur Georgios Papadopoulos. Und ein paar Jahre später kam Horst zur Welt.
Ich hoffe, die Namen brauchen wir nicht mehr. Horst stand an dem Abend hinter der Theke und wollte eigentlich gerade schon aufräumen und sauber machen.
Alles, die letzten Reste kratzte er zusammen. Es war noch ein bisschen Gyros und eine vertrocknete Wurst.
Als unser armer Mann mit der Kapuze durchnässt und frierend hereinkam und lautstark verkündete, gebt mir alles, was ihr habt.
Denn ich bin Taxifahrer und habe eine lange Nacht vor mir. Ich muss heute noch bestimmt 50 Fahrgäste transportieren und das kann ich nicht mit knurrendem Magen machen. Es werden Leute dabei sein, die mich betrunken anbrüllen, dass ich schneller fahren soll. Es werden Leute dabei sein, die, was weiß ich nicht, ich brauche was zu essen.
Das versetzte Horst ein bisschen in Panik und er fing an damit, ganz hektisch in seinen Tiefkühltruhen zu kramen und schaute, ob er noch irgendwas darin finden konnte, was er dem armen Gast anbieten konnte.
Und er stellte einen wunderbar lecker duftenden Teller von Pommes, Gyros und der Wurst, die er mit Currysoße überschüttete, zusammen und überreichte sie dem Mann.
Mit ordentlicher Portion Zwiebeln und einem ordentlichen Schlag Mayo und Tzatziki, damit nicht mehr ganz so klar war, wo er das Fleisch eigentlich gerade aufgetrieben hatte. Und dann kam ihm aber die glorreiche Idee und sagte, guter Mann, Gott sei Dank, probiert meine neueste Kreation, der
Taxi-Teller. Ein Teller für Menschen, die keine Kompromisse machen wollen. Ein Teller für Leute, die einen knurrenden Magen haben und noch die ganze Nacht fahren müssen. Ein Teller, der satt macht und alle Nährstoffe bietet, die das Ruhrgebiet
zu bieten hat. Sehr schön. Und das Schlimme ist, ich fürchte, so oder so ähnlich ist wahrscheinlich die echte Herkunftsgeschichte dieses Tellers, oder?
Ja.
Tja, das passt dann ja, weil Sagen, ne, sind ja dafür da, zu erklären,
ja,
was dahinter steckt.
Der regendurchnässte Taxifahrer hat das danach allen seinen Kollegen gesagt und dann kamen sie alle in Scharen zu diesem Imbiss. Zum wie hast du den genannt? Den triefenden Tetraeder?
Der fettige Tetraeder, ja.
Der vor Fett triefende Tetraeder. Ja, genau. So ist das sicherlich entstanden.
Parallelen zu real existierenden Pommesbuden sind völlig willkürlich.
Herrlich.
Ja, sehr gut. Das habt ihr toll gemacht. Jetzt haben wir hast du Hunger auf den Taxiteller.
Jetzt habe ich richtig Hunger auf den Taxiteller. Lange keinen mehr gegessen. Müsste eigentlich mal wieder.
Gibt es ja in Münster denn Taxiteller?
Nein. Hier gibt es keinen Taxiteller.
Dann musst du dafür die Einführung sorgen. Wir haben ja jetzt gelernt, wie man den gut zusammenstellt.
So, nämlich, ja. Aber nicht mal Döner können die hier richtig gut. Also, Ich meine, Lydia, wenn du aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück kommst, weißt du ungefähr um den Döner-Notstand hier im Norden.
Den Döner-Notstand. Sehr gut.
Ja.
Ja. Okay. Am Ende oder fast am Ende einer jeden guten Lehrersprechtag-Folge gibt es natürlich eine Hausaufgabe. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr die unserer lieben SV heute aufgeben. Das kann sein ein Film, Musik oder ein Computerspiel oder ein Nicht-Computerspiel war auch schon mal dabei. Wichtig ist, verboten sind Bücher, weil liest eh keiner.
Also dann natürlich unseren Film angucken, damit auch alle wissen, wovon wir überhaupt reden. Aber da fällt mir tatsächlich eine Sache ein. Lydia hat ja gesagt, worüber sie ihre Arbeit geschrieben hat. Ich habe meine Arbeit über eine Serie geschrieben, nämlich Hans im Glück aus Herne 2 aus den 70er Jahren. Mit Laiendarstellern, das ist eine fiktive Serie, die Schwierigkeiten von Jugendlichen Ende der 70er Jahre in Herne darstellt, von echten Herner und Wanne-Eicklern gespielt, die keine Schauspieler sind. Es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr comfy, es ist ein bisschen deprimierend auch und es gibt es auf YouTube. Das wäre meine Hausaufgabe.
Ach, herrlich. In Herne willst du nicht tot über dem Zaun hängen, sage ich ja immer.
Okay, dann würde ich vorschlagen. Hast du
auch noch eine?
Mir ist tatsächlich auch noch was eingefallen. Und zwar weiß ich leider den Namen nicht mehr, aber ich weiß, was eine der Inspirationen für unseren Film war. Und zwar habe ich halt irgendwie eine Woche vorher im WDR eine Doku über die Sagen Richtung Rhein gesehen, so mit der Lorelei und so. Und da kam halt auch so ein bisschen der Gedanke auf, gibt sowas nicht irgendwie auch für die Ruhr? Ich weiß jetzt leider den Titel nicht mehr, aber wenn man nach Sagen am Rhein beim WDR schaut, findet man die sicherlich auch.
Ach, cool. Gut, guck mal, das ist ja richtiges lehrreicher Content hier noch am Ende.
Sehr gut. Gucke ich mir auf jeden Fall beides an. Also, ich muss sagen, Serie aus den 70ern aus Herne mit Laiendarstellern klingt nach Comedy Gold auf jeden Fall.
Ja, klingt fast eigentlich wie ein Taxiteller.
Okay, dann würde ich sagen, es bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin bleibt gesund und schaut euch natürlich die Sagen-Doku auf NRVision an.
Das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir alle jetzt nochmal hier gemeinsam NRVision grüßen für ihre tolle Arbeit, die sie machen. 3, 4. Grüße an
NRVision. Hi.
Und ich möchte mich sehr bei euch beiden bedanken, dass ihr dabei wart und dass ihr uns durch eure Arbeit an diesem Film geführt habt. Das war wirklich sehr bereichernd und sehr, 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 sehr spannend, finde ich. Also, sehr cool.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Genau, danke für die Einladung.
Okay.
So, und den Film könnt ihr auf jeden Fall gucken. Einmal hier natürlich bei NRVision. Und in den Shownotes gibt es auch einen Link. Und auf dem Beamerwagen von lehrersprechtag.de, da wird der Film auch noch eingebettet. Da könnt ihr auch direkt schauen. So, könnt ihr euch selbst entscheiden. So, könnt ihr auf jeden Fall nicht verfehlen. Solltet ihr auf jeden Fall gucken.
Und zum Abschluss gibt es ein Gedicht und natürlich geht es in diesem Gedicht ums Ruhrgebiet und zwar Josef Reding, Meine Stadt. Meine Stadt ist oft schmutzig, aber mein kleiner Bruder ist es auch und ich mag ihn. Meine Stadt ist oft laut, aber meine große Schwester ist es auch und ich mag sie. Meine Stadt ist dunkel wie die Stimme meines Vaters und hell wie die Augen meiner Mutter. Meine Stadt und ich sind Freunde, die sich kennen. Nicht flüchtig kennen, wie die von fernher, die der Bürgermeister manchmal über die Hauptstraße führt. Er zeigt ihnen nicht die Schutthalden. Zu Hause führen wir auch unseren Besuch in das Wohnzimmer und lassen ihn mit unserem Mülleimer in Ruhe. Aber manchmal, bevor ich zur Schule gehe, klopfe ich dem braven grauen Müllkasten auf den Deckel, dass er fröhlich klappert. Und am Schuttfeld werfe ich grüßend einen Stein auf die blitzende Konservendose da hinten, dass sie tanzt.
Ring. Glück auf.